Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Hi, ich freue mich, euch zu sehen, zu sagen, wer jetzt gelogen. Ich sehe euch nicht, aber macht nichts. Ich ahne, dass ihr da seid. Freue mich auf jeden Fall, bei euch zu sein. Mir ist aufgefallen, als ich gerade vorher hier saß oder als wir hier reingekommen sind, beziehungsweise ich wusste das auch noch, es ist gar nicht das erste Mal, dass wir heute hier sind. Ich war vor 8 Jahren ungefähr, 8 oder 9 Jahren, da war die City Church noch ganz neu, sind wir mal von Heidelberg zum Spionieren gekommen, sind inkognito reingekommen hier, um zu gucken, ob man was lernen kann, sind dann wieder gegangen. Aber nein, Spaß beiseite, hat uns damals schon sehr beeindruckt. Irgendwo hängt mir hier dieses Kabel rum. Jetzt ist besser. So, ich freue mich, dass ich heute diese Predigtreihe eröffnen kann. Düsterwelt. Und ich möchte gern mit einem Text einsteigen, der hat auf den ersten Blick überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun. Der Text steht in Amos 5. Da lässt Gott durch seinen Propheten Amos ausrichten: Ich hasse und ich verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Kompliment ans Team. Es kann witzig, ich habe den Text nicht verändert, er steht so tatsächlich in der Bibel. Und Gott lässt durch seinen Propheten ausrichten: Ich hasse eure religiösen Feste, euer Opfer, das, was ihr mir so anbietet. Heutzutage würde man sagen, ich hasse euer Geld, euren Dienst, eure Mitarbeit, ich hasse euren Lobpreis. Und als Pastor freut man sich, dass da nichts über die Predigt steht. Sag mal, Mensch, ist ein bisschen komisch, warum soll Gott das eigentlich hassen? Ich meine, ihr macht das doch hier nicht einfach nur zum Spaß. Und das entscheidende Wort in diesem Text ist das Wort euer. Gott ist nicht generell gegen Gottesdienst und so weiter, sondern gegen diesen ganz besonderen Gottesdienst, der hier adressiert war. Und jetzt muss man sich fragen, okay, was war denn daran schlecht? Das ist so ein bisschen diese klassische Frage eines Süßwarenherstellers. Diese Frage: Willst du Gottesdienste? Nein. Willst du Opfer? Nein. Willst du Lobpreis? Nein. Was willst du dann? Oh, das geht besser. Was willst du dann? Okay, schon ein bisschen besser. So, will Gott natürlich nicht, sondern sehen wir auf der nächsten Folie. Er sagt: Ich hasse, ich hasse, ich hasse. Und dann kommt: Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nie austrocknet. Ich will Recht. Ich will Gerechtigkeit. Das Problem war nicht, dass der Gottesdienst irgendwie komisch war, dass die Band schief gesungen hat oder sonst was, sondern das Problem war, dass die Leute ungerecht waren, dass sie nicht fair gehandelt haben. Und an einer anderen Stelle in diesem Amos-Buch, da kann man nachlesen, dass da echt einiges schief lief. Da heißt es: So spricht der Herr wieder durch Amos: Weil Israel wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Denn sie haben Gerechte für Silber und Arme für ein paar Sandalen verkauft. Sie haben die Schwachen in den Staub getreten und den Unterdrückten ihr Recht vorenthalten. Auf gepfändeten Kleidern verbeugen sie sich neben jedem Altar und im Haus ihres Gottes trinken sie Wein, der mit dem Geld anderer bezahlt ist. Das ist das Problem. Das Problem war, sie haben Menschen ausgebeutet, sie haben Schwachen ihr Recht vorenthalten. Sie haben Leute unterdrückt, Menschen verkauft, Sklaven gehalten. Das, was hier steht, das steht nicht symbolisch, nicht irgendwie symbolisch zu verstehen für, die waren nicht so richtig nett zu ihren Nachbarn. Nee, das war tatsächlich so. Es gibt Ausgrabungen von der alttestamentlichen Stadt Tirza. Und zwar hat man in den verschiedenen Ausgrabungsschichten festgestellt, dass im 10. Jahrhundert vor Christus, dass da die Welt noch einigermaßen in Ordnung war in dieser Stadt. Und zwar hat man festgestellt, dass die Häuser in dieser Stadt alle relativ gleich groß waren und dass die alle ungefähr eine gleich ähnliche Einrichtung hatten. Und dann passiert Folgendes: Das Land kommt in Aufbruch, Wirtschaft boomt. Und 200 Jahre später, als Israel so richtig erfolgreich ist, jetzt sind wir im 8. Jahrhundert vor Christus, das ist die Zeit, in der Amos prophezeit, da stellt man in dieser Ausgrabungsschicht fest, dass es riesige Häuser gibt, richtig dicke Villen sozusagen und kleine ärmliche Hütten. Heutzutage würde man sagen Slums. Die wurden reich, manche wurden reich auf Kosten von anderen. Und diese Ungerechtigkeit, die stinkt buchstäblich zu Himmel. Die kann Gott nicht mehr ertragen. Das geht für ihn nicht mehr zusammen mit dem Gottesdienst und dem Opfer. Es passt für ihn nicht, dass Ebenbilder Gottes, seine geliebten Kinder, dass die wie Dreck behandelt werden, dass die hingerichtet werden, weil sie sich keinen guten Anwalt leisten können. Dass ihnen das Wenige, was sie zum Überleben brauchen, auch noch genommen wird. Das kann Gott nicht ertragen. Deswegen sagt er, ich hasse und verachte euer frommes, religiöses Getue. Echte Frömmigkeit. Sieht ganz anders aus. Ich will Recht fließen sehen wie Wasser. Und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nie austrocknet. Jetzt sind wir heute ja irgendwie gut 2800 Jahre später. Und die Frage ist, Mensch, ist die Welt jetzt doch nicht heute irgendwie ein bisschen besser geworden? Ihr ahnt es schon, eure Reihe Düster Welt oder der Gottesdienst. Nee, es ist nicht wirklich besser geworden. Auch heute läuft noch echt ganz schön viel schief. Und ich möchte euch mit in eine Geschichte mit reinnehmen aus unserer Arbeit, die so ein bisschen symptomatisch für das steht, was in unserer Welt gerade los ist. Und zwar ist das die Geschichte von Jyoti. Jyoti ist ein 14-jähriges Mädchen in Indien und die hat nicht das Glück, in einer heilen Familie aufzuwachsen. Der Vater ist Alkoholiker, ist extrem gewalttätig und schlägt ganz, ganz regelmäßig die Familie. Und es wird immer schlimmer, das steigert sich. Und sie hat so viel Angst, sie sagt, irgendwann bringt er mich um, wenn ich hier bleibe. Und eines Tages, eines Abends, er kommt wieder betrunken nach Hause, weiß sie, okay, das wird wieder ganz, ganz schlimm. Und Jyoti beschließt, wegzulaufen. Und dann sitzt sie läuft von zu Hause weg, sitzt an irgendeiner Bushaltestelle, sie weiß überhaupt nicht, was sie mit sich machen soll, sitzt da und weint, ist verzweifelt. Und dann kommt eine Frau zu ihr, fragt, was ist los, warum weinst du? Jyoti erzählt ihr die Geschichte und sie sagt, du kannst auf keinen Fall zurück nach Hause gehen, das ist viel zu gefährlich. Weißt du was, mein Bruder hat in der nächsten Stadt eine Fabrik, da kannst du unterkommen, da kannst du arbeiten, das ist kein super Job, aber allemal besser als daheim totgeprügelt zu werden. Und sie macht das, sie steigen zusammen in den Bus und die Frau bietet ihren Tee an. Und als Jyoti wieder zu sich kommt, im Tee waren Narkotika, als sie wieder zu sich kommt, ist sie in keiner Fabrik, sondern in einem Bordell. Verschleppt in Bordell. Und sie will das nicht, alles in ihr weigert sich und sie wird, weil es einen Haufen kranke Männer gibt, die bereit sind, für ein jungfräuliches Mädchen einen Haufen Geld zu zahlen, wird sie über 3 Monate hinweg so lange gebrochen, gefoltert mit allen möglichen Ding, bis sie bereit ist, freiwillig ihren ersten Kunden zu empfangen. Und ab dann ist ihr Wert quasi dahin und ab dann muss sie zwischen 20 und 25, 30 Kunden jeden Tag bedienen. Dramatische Geschichte, Einzelfall. Wie Jyoti geht's ungefähr 5 bis 8 Millionen Menschen weltweit, die in Zwangsprostitutionsverhältnissen landen. Und das ist einerseits ein unfassbares Leid, was da ist, und gleichzeitig, deswegen ist es so eine große Zahl, gleichzeitig ist ein unfassbar großer Markt, weil da wahnsinnig viele Leute mitverdienen. Menschenhändler, der das Opfer anwirbt, Zuhälter im Hintergrund verdienen noch Polizisten, Grenzbeamte, Schleuser und so weiter mit. Und diese ganzen Zwangsprostituierten, die sind Teil von den zig Millionen Menschen weltweit, die versklavt sind. Wir haben nur mal um eine Zahl ins... Oh ja, ich glaube, ich wechsle.
Deutlich besser.
Diese Zwangsprostituierten, die sind Teil von ungefähr 30 Millionen Sklaven, die es heute gibt. Und ich weiß nicht, was diese Zahl 30 Millionen mit euch macht. Ob ihr sagt, Mensch, viel, wenig. Damit ihr die so ein bisschen einordnen könnt, in den 400 Jahren, als
aus Afrika die Sklaven quasi wie Ware rausexportiert wurden. In 400 Jahren insgesamt gab es zwischen 12 und 14 Millionen Sklaven. Und heute, 2014, haben wir 30, mehr als doppelt so viele. Und Sklaverei, die hat heute ganz, ganz viele Gesichter. Zwangsprostitution oder auch andere Formen, kam ich nachher noch drauf. Und es gibt deswegen so wahnsinnig viele Sklaven, weil die Investition, du machst eine einmalige Investition und du hast eine lebenslange Rendite. Und die Investition ist wahnsinnig klein geworden. Während früher ein Sklave irgendwie so viel wie ein Kleinwagen gekostet hat, 10.000, 15.000 Euro umgerechnet, ist heute der Durchschnittspreis für einen Sklaven bei 90 Dollar. Für 90 Dollar kann man sich einen Mensch kaufen. Menschen sind heute eigentlich nichts mehr wert in den Augen von manchen. Und vielleicht, um uns noch eine andere Zahl vor Augen zu führen, um uns dieses Drama vor Augen zu führen, ist eine Zahl, die mich jedes Mal neu schockiert, ist, dass jedes Jahr, pro Jahr landen ungefähr 1 Million Kinder wie Gioti in Zwangsprostitution, beziehungsweise werden Opfer von Menschenhändlern. 1 Million Kinder, wenn man das runterrechnet, sind das 2 pro Minute. Das heißt, während wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, landen 150, 200 Kinder, je nachdem wie lang es geht, in Zwangsprostitution. Wenn ich das vor Augen habe, dann verstehe ich ein Stück weit mehr, dass Gott sich am allerliebsten von unseren Gottesdiensten abwenden will. Weil jetzt gerade, in dem Moment, seine Kinder verkauft, versklavt, ausgebeutet werden. Weil jetzt gerade echt Dunkelwelt herrscht und man eigentlich was dagegen tun müsste. Vielleicht sagen manche oder denken manche von euch jetzt, ja komm, das ist jetzt echt auch eine bisschen krasse Interpretation aus einer Stelle in der Bibel. Man kann ja irgendwie zu allem irgendwie eine Begründung in der Bibel finden. Es ist nicht eine Stelle. Das zieht sich durch die komplette Bibel. Wir haben draußen so einen Stand, da haben wir auch eine Gerechtigkeitsbibel. Ich weiß nicht, wem von euch sagt ihr was? Wer von euch hat schon mal von der Gerechtigkeitsbibel gehört? Könnt ihr mal Handzeichen geben? Ich sehe es zwar nicht, aber okay, ein paar Leute. Gerechtigkeitsbibel ist eine ganz normale Bibel und in der sind nur die Stellen einfach anmarkiert, in denen deutlich wird, dass Gott Ungerechtigkeit hasst und Gerechtigkeit liebt. Und werft mal ein paar Zahlen in den Raum. Was denkt ihr, wie viele Stellen sind das? Wie viele Stellen gibt es in der Bibel? Die nicht zu Hause stehen haben natürlich. Wie viele Stellen denkt ihr, sind zu Gerechtigkeit in der Bibel? Keiner? Zahlen? Okay, wer bietet mehr? 1000? Ui, das wäre ja fast auf jeder Seite. Noch jemand? Okay, also ich löse es auf. Es sind 3000 Stellen. 3000 Mal kommt in der Bibel irgendwo zum Ausdruck, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Und wir werden uns jetzt diese 3000 Stellen der Reihe nach anschauen. Spaß. Nein, nur 3 kurze Beispiele. Und zwar, ich versuche euch mal so einen ganz groben Überblick zu geben. Auf der zweiten Seite der Bibel, vermutlich kennt ihr diese Geschichte, Adam und Eva, 2 Kinder, Kain und Abel. Und die 2 Brüder, die sind sich nicht so ganz grün. An einer Stelle erschlägt Kain seinen Bruder Abel. Und dann kommt Gott und sagt, ey, Kain, da war doch noch ein zweiter. Wo ist denn dein Bruder? Und Kain sagt, keine Ahnung, was geht mich das an? Und dann sagt Gott was ganz Interessantes. Sagt Gott Folgendes. Hör mal hin. Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht seist du. Der sagt, hör mal hin. Hörst du das, was ich gerade höre? Ich höre das Blut deines Bruders schreien. Wenn wir das ernst nehmen, dass Gott zu Unrecht vergossenes Blut schreien hört, dann muss der einen wahnsinnigen Lärm ertragen, der bestimmt manchen Lobpreis übertönt. Wir springen ein bisschen weiter in der Geschichte. Das Volk Israel ist in Ägypten gefangen, werden da als Sklaven gehalten. Und Gott spricht zu Mose und sagt, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. Wieder, Gott sieht, das Leid, Gott hört das Schreien. Und jetzt sagt er, und jetzt komme ich, um was zu tun. Und dann befreit Gott tatsächlich durch Mose sein Volk und dann gibt er ihnen Gesetze. Nach einer Zeit gibt ihnen einige Gesetze und neben den 10 Geboten geht es gleich um Gesetze, die so das Zusammenleben auch mit Ärmeren und Schwächeren betreffen. Da sagt er, Ausländer sollt ihr nicht unterdrücken oder bedrängen. Denkt daran, dass ihr selbst Ausländer in Ägypten gewesen seid. Und er drückt auch keine Waisen und Witwen. Und wenn ihr es doch tut und sie zu mir schreien, ich werde ihren Hilferuf erhören. Und wenn ihr den Mantel eines anderen als Pfand nehmt, sollt ihr ihn bis zum Einbruch der Nacht zurückgeben. Denn er braucht den Mantel, um sich in der Nacht zuzudecken und zu wehren. Worin sollte er sonst schlafen? Wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ihn erhören. Denn ich bin barmherzig. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, hier diese Stelle mit dem Mantel, den sie zurückgeben sollen, dass der andere sich nachts mit was zudecken kann. Das ist genau das, was Gott durch Amos anprangern lässt. Ihr legt euch nieder auf den Kleidern anderer. Ihr gebt sie ihnen nämlich nicht nachts zurück. Ihr beutet sie bis aufs Letzte aus. Jetzt können wir sagen, okay, das ist alles Altes Testament, das ist doch alles vorbei. Heutzutage geht es doch irgendwie erstmal darum, dass wir irgendwie unser Ticket für den Himmel ziehen. Das ist alles, was zählt. Wenn man schaut, wie Jesus seinen Dienst angefangen hat, als Jesus das erste Mal öffentlich aufgetreten ist, gibt er quasi so seine Agenda 2010 aus. Und er nimmt einen Text und er hätte aus dem ganzen Alten Testament auswählen können. Er hätte Gesetzestexte predigen können, er hätte Gericht, was auch immer. Was predigt er? Was liest er? Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen. Was ist eine gute Nachricht für jemand, der arm ist? Ihm zu sagen, dass es irgendwo einen Gott gibt? Ja, vielleicht. Was ist eine gute Nachricht für jemand, der Hunger hat? Ihm das zu sagen? Vielleicht Essen. Was ist eine gute Nachricht für jemand, der zu Unrecht im Knast sitzt? Niemand kommt und ihn befreit. Ihr sagt, ich bin gekommen, gute Nachricht in die unterschiedlichen Situationen zu bringen. Jesus gibt dieses Thema als seine Agenda aus. Und am Ende, ganz am Ende, als er von sozusagen den letzten Dingen spricht, er sagt, irgendwann wird mal irgendwie unterschieden werden. So sagt, wenn es darum geht, wer kommt in den Himmel? Dann macht er plötzlich das zum Kriterium, wer Armen gedient hat, wer ihnen Gutes getan hat. Sagt er, okay. Kommt rein, ihr seid Teil von mir. Wenn ich das zusammenfassen will, kann man sagen, Gott, ganz einfache Formel, Gott liebt Gerechtigkeit, hasst Ungerechtigkeit und Jesus ist ein Teil davon, er klingt sich da voll mit ein. Und an sich dürfte es jetzt für Christen, für Menschen, die Jesus nachfolgen, kein Überlegen geben, ob sie auch da ein Teil von sein wollen. Weil wer Nachfolger von Jesus ist, der muss einfach schauen, wo ist Jesus hingegangen und dann hinterhergehen. Und Jesu Weg, der ging eindeutig nie Richtung irgendwie mehr Party, mehr Spaß, mehr Komfort, sondern immer hin zu den Ausgestoßenen, zu den Armen, zu den Marginalisierten. Sein Weg ging immer dahin, sein Leben für die anderen einzusetzen, um diese Welt zu retten. Nicht nur die Seelen Einzelner zu retten, sondern um diese Welt zu retten. Und das finde ich ist so ein Riesendrama von christlichen Kirchen, vor allem Kirchen, Gemeinden, die so aus diesem evangelikalen Background kommen, haben sich darauf fokussiert, irgendwie das Jenseits zu erreichen. Und das Diesseits ist scheißegal. Und das sagen die wenigsten, dass das Diesseits so egal ist. Aber das Problem ist, wir leben es oft. Das Ding ist, ich glaube, es ist uns so lange egal, solange wir hier in relativer Sicherheit, in relativem Frieden leben. Aber in einer Welt, die so klein geworden ist, wo sozusagen die Welt ein Dorf geworden ist, in einer globalisierten Welt, müssen wir unseren Nächsten auch weiter denken. In der Bibel ist immer von Recht und Gerechtigkeit die Rede. Und im Alten Testament, da gibt es zwei Wörter dafür. Das eine ist Mishpat und das andere ist Tzedakah. Mishpat bedeutet Recht, das, wenn man es so vereinfacht erklären will, bedeutet es, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Wer Schutz braucht, dem gebe ich Schutz. Wer irgendwas verbockt hat, dem steht Strafe zu, dann bekommt er die. Das ist Mishpat. Und dann ist das zweite Wort Tzedakah, Gerechtigkeit, das ist eigentlich Leben in richtigen Beziehungen. In richtigen Beziehungen zu Gott, zu den Menschen und zur Welt. Und diese beiden Wörter, Mishpat und Tzedakah, die treten ganz oft zusammen auf. Man könnte sagen, das eine, Tzedakah, ist die primäre Gerechtigkeit, das richtige Verhalten, die richtigen Beziehungen. Und wenn wir das dann komplett leben würden, wenn wir komplett im richtigen Verhältnis zu Gott und zu Menschen, zur Welt leben würden, bräuchten wir diese korrigierende Gerechtigkeit. Mishpat bräuchten wir die gar nicht mehr. Aber wir leben eben in einer dunklen Welt. Und deswegen müssen auch Übeltäter bestraft werden, muss man Anwalt von Opfer sein. Jetzt die Frage, was hat das mit Würzburg, 21. Jahrhundert zu tun? Was hat das mit euch zu tun? Am Anfang von der Bergpredigt, da sagt Jesus, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Was heißt das? Wer von euch hat Hunger? Hat jemand Hunger? Ja, Hunger, Durst. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier ist nicht so ein bisschen, oh, jetzt wäre mal wieder Zeit für den nächsten Kaffee, Durst gemeint oder so ein Kuchen oder ein Schnittchen draußen. Nee, sondern was Jesus hier sagt ist, es geht hier um echten Hunger, um existenziellen Hunger, dass man sagt, jede Phase meines Körpers schreit nach Wasser, sonst verdurste ich brauche jetzt was. Und Jesus sagt, wer so existenziell unter Unrecht leidet, bei dem bin ich. Weil die Situation, die ist heute wie zu Zeiten vom Prediger folgende. Das schreibt er, wiederum sah ich alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, die waren zu mächtig, dass sie niemand hatten. Alles millionenfach passiert. Weil es täglich 30 Millionen Sklaven passiert. Deswegen bin ich überzeugt, dass diese Aufforderung Gottes aus Sprüche, dass die auch uns, dass die euch gilt. Du aber tritt ein für die Leute, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. So, wie jetzt konkret? Der Philosoph Niklas Woltersdorf, der hat gesagt, man muss sich überlegen, wo die größten Ungerechtigkeiten, die größte Schutzlosigkeit sind. Und dann seine Aufmerksamkeit auf genau die Bereiche konzentrieren. Das heißt, damit die Welt ein gerechterer Ort wird, damit sich Reich Gottes ausbreiten kann, müssen wir nicht irgendwo oben anfangen und nur unsere Putzfrauen oder was auch immer anständig bezahlen. Auch das ist wichtig. Aber wir müssen unten anfangen. Wir müssen denen helfen, denen, die sich selbst überhaupt nicht helfen können. Wie kann es gehen? Ich möchte euch den zweiten Teil von Jyotis Geschichte erzählen. Jyoti ist in diesem Bordell gelandet, wurde jeden Tag 20 Mal vergewaltigt, über 3 Jahre hinweg. Und dann kam ein neues Mädchen, das auch sozusagen dahin getrafficked, also gehandelt wurde. Und die erzählt Jyoti, die haben sich irgendwann angefreundet, und sie erzählt ihr, dass sie von irgendwo, sie weiß nicht wo, gehört hat, dass es noch einen weiteren Gott gäbe, der Jesus hieße. Und Jyoti war inzwischen so abgestumpft und so kaputt und so ohne Hoffnung. Sie sagt, okay, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich probiere es mal. Er hat gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, hol mich hier raus aus dieser Hölle. Und dann ist Folgendes passiert, dass ein verdeckter Ermittler von IJM, von unserer Organisation, dass der in das Bordell gekommen ist und rausgefunden hat, okay, hier werden Menschen, Mädchen gegen ihren Willen prostituiert und sie sind auch noch minderjährig. Und er hat das alles dokumentiert, hat Beweise gesammelt, ist damit zur Polizei gegangen, hat denen das vorgelegt und gemeinsam mit der Polizei wurde eine Razzia durchgeführt und Jyoti und die anderen Mädchen befreit und der Zuhälter verhaftet. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht von der Befreiung, das könnt ihr jetzt hier sehen. Die ja gerade am Ende im Bild war, das war Jyoti. Sie und die Mädels, die wurden unter Tage irgendwo in einem Keller wie Ware gelagert und bei Bedarf nach oben geholt. Jyoti wurde befreit, kam in ein Nachsorgeprogramm, hat über 2 Jahre Therapie erhalten, eine neue Ausbildung erhalten und lebt heute ein, ein Leben in Freiheit. Sie ernährt sich selbst, hat eine kleine Familie und ist eine neue Frau. Sie hat noch, ich sage immer, sie ist heil, aber voller Narben. Natürlich ist sie traumatisiert und schwer verwundet, aber sie ist heil geworden. Warum erzähle ich sozusagen auch den zweiten Teil? Zeig euch das. Weil ich ausdrücken will, dass Veränderung möglich ist. 30 Millionen, das ist eine erdrückende Zahl. Man könnte denken, okay, was sollen wir denn da schon irgendwie bewegen können? Aber Veränderung, da bin ich überzeugt von, wir erleben das immer wieder, Veränderung und Rettung sind möglich, wenn Christen anpacken. Unrecht, das Unrecht geschieht, okay, aber Unrecht geschieht und triumphiert nicht, weil böse Menschen böse Sachen machen. Sondern Unrecht hat nur dann eine Chance zu triumphieren, wenn gute Menschen nichts dagegen tun. Dunkelheit hat nur dann eine Chance, sich auszubreiten, wenn nicht einer hingeht und ein Licht anmacht. Denkt an das Nachtlicht vorhin. Was macht IJM? Ich habe es gerade schon angedeutet. Wir befreien Opfer oder Klienten aus solchen Situationen. Das ist das Erste, was wir machen. Wir sorgen dafür, dass sie in Nachsorge kommen, dass sie Therapie bekommen, dass ihnen geholfen wird auf ihrem weiteren Weg. Wir begleiten sie dabei. Oft geht es über 2-3 Jahre. Wir sorgen dafür, dass die Zuhälter und Menschenhändler verurteilt werden, dass die Sklavenhalter verurteilt werden. Und dann verändern wir das Rechtssystem durch diese Verurteilung nachhaltig. Und zwar klingt das irgendwie so groß, ja, wir verändern das Rechtssystem, aber das funktioniert tatsächlich. Und zwar funktioniert das deswegen, weil in diesen Ländern, Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen wir arbeiten, also Indien und Thailand und so weiter, da herrscht überall die funktionieren nach dem britischen angelsächsischen Rechtssystem. Und das funktioniert über Präzedenzfälle. Das heißt, wenn man einmal einen Fall durchgeklagt hat und jetzt kommt eine Verurteilung für Zwangsprostitution von 5 Jahren raus, dann müssen sich alle Gerichte im ganzen Land an diesem Urteil anlehnen und bei einem ähnlich schweren Fall können sie nicht mehr unter diese 5 Jahre gehen. Und deswegen arbeiten wir einzelne Fälle durch das Rechtssystem und verändern so das ganze Rechtssystem. Und diese Stärkung von diesem Rechtssystem, die ist deswegen so wichtig und so entscheidend, das sieht man auf der nächsten Folie. Die übernächste? Und noch eine? Und noch eine? Jetzt, genau, super. Ist deswegen so wichtig, weil Recht und Gerechtigkeit, das, was Gott sich wünscht, das funktioniert in unseren Gesellschaften, muss man sich wie so eine Pipeline vorstellen. Und da fließt vorne idealerweise Unrecht rein und dann arbeiten Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Sozialarbeiter und dann kommt hinten Recht raus. Und in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, auch in Afrika, in Kenia, Ghana und so weiter, in Kambodscha, passiert Folgendes. Da fließt Unrecht rein. Da kommt jemand und sagt, ich wurde gerade vergewaltigt, geht zur Polizei und die Polizei sagt, du hast es provoziert und brummt der Frau noch eine weitere Strafe auf. Das heißt, da fließt Unrecht rein, aber es kommt noch mehr Unrecht raus, weil Menschen die Hand aufhalten, korrupt sind, weil Leute überfordert sind, nicht wissen, was sie zu tun haben und so weiter. Deswegen schulen wir jedes Jahr Zehntausende Polizisten, Richter, Rechtsanwälte, damit diese Pipeline besser funktioniert. Und das Spannende ist, das funktioniert tatsächlich. Es passt ganz schön, dass diese Reihe Dunkel oder dass dieser Gottesdienst das Titel Dunkelwelt hat. Wir haben ein Projekt, und zwar ist das Projekt Lantern, also Laterne sozusagen. Das ist auf den Philippinen, ist das passiert, und zwar in der Stadt Cebu, die war bekannt als pädophilen Hotspot schlechthin. An jeder Straßenecke konnte man öffentlich Kinder ab 4-5 Jahren zum Sex kaufen. Ganz öffentlich, konnte man sich einfach holen. Und die Bill und Melinda Gates Stiftung, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr da bitte was machen? Das muss anders werden da. Und wir haben gesagt, okay, wir können da ein Büro aufmachen, anfangen unsere Arbeit zu machen. Und die Foundation, Bill und Melinda Gates, die haben gesagt, okay, wir geben euch das Geld für 3 Jahre, weil die Situation sieht so aus. Einmal nächste Folie bitte. Das ist sozusagen die Situation. Es gibt x Kinder in Prostitutionsverhältnissen. Und wir wollen, dass nach 3 Jahren Arbeit, damit das für uns ein erfolgreiches Projekt ist, ist das Ziel, dass sich die Kinderprostitutionsrate um 20% reduziert. Das ist das Ziel, das sieht man auf der nächsten Folie. Genau, das ist das Ziel. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und nach vier Jahren kamen die wieder, haben das untersucht, die Foundation, und haben festgestellt, dass nicht 20% die Kinderprostitutionsrate gesunken ist, sondern um 79%. Das war ein gigantischer Erfolg, aber wie erklärt man sich den? Ist nicht so, dass wir alle, ich sag mal, all diese 79% befreit hätten. Ist auch nicht so, dass wir all die Zuhälter und Menschenhändler verurteilt hätten. In den 3 Jahren haben wir es geschafft, 3 bis 4 Verurteilungen zu erzielen. Aber das waren die ersten Verurteilungen in dieser ganzen Stadt zu diesem Thema, die es da jemals gab. Und auf einmal hat sich das rumgesprochen. Achtung, hier gehen verdeckte Ermittler um. Achtung, der erste von unseren Kollegen ist jetzt in den Bau eingefahren für 7 Jahre. Und die haben Angst gekriegt, gesagt, okay, das, was vorher lukrativ war, ist jetzt viel zu gefährlich. Wir klauen jetzt Autoradios oder sowas, keine Ahnung. Sollen sie machen. Das ist so unser Musterbeispiel, wenn wir sagen, das ist so wichtig, dass man diesen Weg durchgeht, weil nicht nur es weniger Opfer gibt, dass es weniger wird, sondern es landen auch viel weniger Kinder in diesen Verhältnissen. Der Markt, dieser Sumpf wird ausgetrocknet. Nochmal zurück zu dieser Frage, was hat es mit euch jetzt ganz konkret zu tun? Vorhin haben wir diesen einen Text gelesen, als Gott zu Mose kommt und sagt, hier, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ihre Schreie sind zu meinen Ohren durchgedrungen. Und dann sagt ihr Gott, und ich bin gekommen, um sie zu retten. Und wie? Und dann im nächsten Satz sagt er, so geh nun du zum Pharao, ich sende dich, dass du mein Volk befreist. Gott sagt, ich bin gekommen, um es zu retten, und jetzt bist du dran. Wie konkret, wie könnt ihr Licht in diese unzweifelhaft echt dunkle Welt reinbringen? Das erste ist, ihr könntet Botschafter werden. Wir nennen Botschafter Menschen, die ihre Stimme einsetzen, um darüber zu sprechen. Botschafter werden heißt, ich informiere mich. Ich habe festgestellt, dass egal wo ich hinkomme mit diesem Thema, dass eigentlich die allermeisten relativ wenig Ahnung davon haben. Und ich finde, mir ging das genauso vor 3, 4 Jahren, als ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert wurde. Aber ich glaube, wenn unserem Gott diese Themen so wichtig sind, dann dürfen sie uns nicht egal sein, dann müssen wir uns informieren. Es gibt gute Literatur, kann ich euch nachher auch nennen. Ich warne euch allerdings, wenn ihr euch näher informiert. Ist ein bisschen gefährlich, weil man dann nicht mehr aufhören kann, davon zu reden. Es könnte einen sogar seinen Job kosten oder sowas. Ich kann deswegen nicht mehr aufhören, davon zu reden, weil 30 Millionen, das sind nicht einfach nur Zahlen, sondern 30 Millionen, das sind 30 Millionen einzelne Menschen. Das ist meine Familie. Familie Gottes, sind Gottes Kinder, die jetzt gerade erniedrigt werden. Ich war im März in Indien. Man könnte sich ja fragen, Mensch, warum ist das denn so wichtig, dass man irgendwie darüber erzählt und so weiter. Ich war im März in Indien und habe eine Frau kennengelernt, Susila. So sah sie aus. Susila ist, ich bin in den Raum gekommen, wo sie war, und diese Frau, die hat gestrahlt. Die hat irgendwie eine extrem krasse Aura gehabt. Und dann hat sie uns ihre Geschichte erzählt, wie sie in einem IJM-Nachsorgeprogramm gelandet ist. Und zwar war das in Bangalore, in Südindien. Und ihr Sohn hat sich Geld der Freund von ihrem Sohn hat sich Geld bei einem Geldverleiher geliehen. 20 Euro umgerechnet. Und der Freund von dem Sohn ist mit dem Geld getürmt, ist abgehauen. Der Geldverleiher hat den Sohn geschnappt und hat gesagt, du arbeitest, du musst das Geld bei mir abarbeiten, du warst bei der Geldübergabe dabei. Und er bringt ihn in eine Ziegelbrennerei, 30 Kilometer weg von Bangalore, 30 Kilometer außerhalb. Er sagt, du verdienst bei mir 1 Euro, kannst du das abarbeiten? 20 Tagen ist die Sache erledigt. Und bis dahin darfst du aber das Gebiet nicht mehr verlassen. Und er ist mitgegangen, also wurde mitgenommen, und hat dann dort festgestellt, dass er zwar 1 Euro pro Tag verdient, aber 1,50 € für Kost und Logis zahlen muss pro Tag. Und der Deal war, du darfst erst wieder das Gelände verlassen, wenn du alles bezahlt hast. Sprich, nie. Das war umzäunt, da waren Wachen und so weiter. Jetzt war Susila, war ihr Sohn weg. Und sie hat ihn gesucht und gesucht, nicht gefunden. Irgendwann hat sie über irgendwelche Kanäle gehört, der hat Schulden gemacht und arbeitet die in der Ziegelbrennerei ab. Also, was macht sie? Sie schickt ihre zwei Töchter und sagt, ihr müsst eurem Bruder helfen. Geht dahin, helft ihm, die Schulden abzuarbeiten. Sie gingen dahin, diese zwei Töchter gingen dahin, die Türen gingen hinter ihnen zu, 1 Euro für Dienst pro Tag, 1,50 Kost und Logis, auch sie waren weg. Nach weiteren 2-3 Monaten hat sie ihren Mann geschickt, er sagt, der muss ganz schlimme Schulden gemacht haben, geh du mal nachgucken. Beim Mann das gleiche Spiel. Auch er kam nie wieder zurück. Und dann ist sie hingegangen, sie dachte, okay, jetzt muss ich auch noch helfen, und sie hatte ein 3 Monate altes Baby. Dann ist dahin, ihr ist es genauso ergangen wie dem Rest ihrer Familie. Sie musste 16 bis 18 Stunden jeden Tag extremst hart arbeiten. So hart, dass die Milchproduktion bei ihr versiegt ist und ihr Baby gestorben ist. Und sie hat es dann, hat sie es geschildert, und sie war total am Weinen, weil ihr das natürlich nahe ging, und wir alle auch mit, die wir da im Raum saßen. Sie hat dann das Kind vergraben, und dann kam der Besitzer von dieser Ziegelbrennerei, hat gesagt, sozusagen dieser Leichnam verunreinigt meinen Rohstoff, hat es ausgegraben und in den Fluss geschmissen. Und wir haben mit Susila gesprochen, als sie uns diese Geschichte erzählt hat, haben wir gesagt, unfassbar, was für eine starke Frau das ist. Sie hat dann es geschafft, Kontakt aufzubauen. Sie konnte einmal entkommen, sich rausschleichen aus diesem Lager, hat geschafft, Kontakt aufzubauen zu IJM, dafür zu sorgen, dass sie, ihre Familie und der ganze Rest der Sklaven, die dort gehalten wurden, dass die befreit werden konnten. Und wir dachten, ihre Geschichte, die brauchen wir auf Band, die ist so so stark. Und wir hatten eine Filmerin dabei, und die hat, wir haben dann ein Interview mit ihr gemacht und wollten das auf Video aufnehmen. Und am Ende von diesem Interview, sie war wieder am Weinen, als es zu dieser Stelle mit ihrem Kind kam, stellt unsere Filmemacherin fest, dass es einen technischen Defekt gab und nichts aufgezeichnet war. Und sie sagt, Susila, es tut mir so leid, wärst du bereit, es nochmal zu erzählen? Und dann sagt sie, weißt du, das ist schon ganz schön hart für mich, das immer nochmal durchzuleben. Und unsere Filmmacherin hat sofort gesagt, verstehe ich total, es ist okay, wir lassen es sein. Und dann sagt sie, Moment, du hast mich unterbrochen, ich konnte nicht ausreden. Es ist jedes Mal richtig schwer für mich. Aber wenn es dazu führt, dass ich meine Geschichte erzähle, dass anderen Menschen dieses Schicksal erspart bleibt, dann erzähle ich sie noch 10.000 Mal. Weil uns wurde immer eingeredet, ihr seid nichts wert, kein Schwein interessiert sich für euch. Und wenn mein Erzählen dazu führt, dass sich andere Menschen für uns und unsere Situation interessieren, dass diese Lüge widersprochen wird, dann erzähle ich es noch x-mal. Informieren ist wichtig, drüber reden ist wichtig, das widerspricht diese Lüge, die den Menschen jeden Tag eingebläut wird. Und ihr habt tolle Leute hier vor Ort, die euch ganz viel Infos geben können. Die kommen nachher hier noch auf die Bühne. Ihr habt eine Regionalgruppe von IJM hier vor Ort. Das ist das Erste, was ihr machen könnt. Es gibt auch eine neue Schulung für Leute, die bei uns ehrenamtlich mitmachen wollen, am 8. und 9. November in Heidelberg. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne noch dafür anmelden. Das Zweite, was ihr machen könnt, ist beten. Und ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn ich in Gemeinden komme und sage, hey, bitte betet für unsere Arbeit, dass dann so ein bisschen abgeschaltet wird. Dass alle sagen, ja, Gebet muss er sagen, ist ja hier in einem Gemeindekontext und ist schon gut. Nee, Gebet ist bei uns eine von unseren Hauptaufgaben. Die Situation in den Ländern, in denen wir arbeiten, sind oft so schwierig, weil Korruption herrscht, weil Anwälte korrupt sind, Gerichte korrupt sind und so weiter, dass es ganz oft Wunder braucht, dass Menschengerechtigkeit widerfährt. Deswegen müssen alle Mitarbeiter 30 Minuten pro Tag beten. Das steht bei uns so im Arbeitsvertrag. Jeden Tag um 11 Uhr endet die Arbeit in allen Büros und es wird eine halbe Stunde Zeit zum Beten genommen. Einmal im Jahr treffen sich alle Mitarbeiter oder die sich irgendwie das leisten können in Washington 3 Tage lang zum Beten. Wir machen da nichts anderes außer beten. Und 2011 auf dieser Konferenz haben 1100 Leute für Michael gebetet. Michael ist Kenianer, 78 Jahre alt, arbeitet als Wachmann bei einem UN-Abgesandten. Und dieser UN-Abgesandte wird überfallen, Michael wird dabei niedergeschlagen, der UN-Abgesandte wird umgebracht. Und weil die Polizei unter massivem Druck stand, Ergebnis zu liefern, aber keine Ahnung hatte, wie, haben sie einfach Michael verhaftet, haben 2 Beweise gefälscht, er war ja am Tatort, und Michael wurde zum Tode verurteilt. Und unsere Mitarbeiter vor Ort haben das mitgekriegt und gesagt, hier stimmt was nicht, haben angefangen zu ermitteln, haben gesagt, okay, das ist ja alles schiefgelaufen, wir müssen den rausholen. Das Ding ist nur, in der ganzen Geschichte Kenias wurde noch niemals ein zum Tode Verurteilter wieder freigesprochen, das ist noch nie vorgekommen. 2011 haben 1100 Leute für Michael für ein Wunder gebetet. 2012 war ich in Washington und habe Michael kennengelernt. Er stand auf der Bühne, inzwischen war er 81, so ein ganz langer, hagerer, dünner Mann. Er konnte nicht gut Englisch und er hat drei Worte gesagt. Er hat gesagt, your prayers matter. Eure Gebete machen den Unterschied. Ich möchte euch ermutigen, Gottes Anliegen, Gerechtigkeit zu seinem Anliegen zu machen, zu beten. Wir haben Gebetshefte, Material, das hilft euch sozusagen, was könnt ihr da beten? Was könnt ihr noch machen? Informieren, beten ist gut, geht's noch konkreter? Ja, ein letzter Punkt, und das sind eure Ressourcen. Ein Thema, das mit unserem Thema Gerechtigkeit ganz, ganz eng in der Bibel zusammenhängt, das ist der Umgang mit unseren Ressourcen, die wir haben. In der ganzen Bibel, da finden wir diesen Tenor, dass Gott uns unsere Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, damit wir sie lebensfördernd einsetzen. Ich könnte dazu jetzt eine extra Predigt halten, mache ich nicht, keine Sorge. Aber wenn man sich allein diese Texte anschaut, wo es irgendwie drum geht, wie viel Geld gebt ihr an Gott, den Zehnten? Oder wenn ihr euer Feld aberntet, dann lasst doch bitte die Ränder stehen, dass Arme kommen können und die Ränder abernten, damit die was zu essen haben, damit die nicht verhungern. Es geht immer drum, wir haben die Ressourcen, damit Leben gerettet wird. Dass wir unsere Ressourcen nutzen für die Armen, diese Welt. Und das ist nicht nur so ein bisschen Gutmenschtum, was Christen machen können, aber eigentlich auch andere. Wir müssen ja schließlich predigen. Nee, indem wir geben, verbinden wir uns aufs Engste mit Gott. Geben ist in diesem Sinn ein spiritueller Akt. Ich bin überzeugt, geben ist eine der geistlichsten Handlungen, die wir überhaupt nur machen können, weil wir dadurch ganz direkt Jesus dienen. Jesus sagt, hey, das, was ihr einem von den Armen, von den Nackten, von den Hungrigen, von den zu Unrecht Eingesperrten, was ihr einem von den Ärmsten für die getan habt, das habt ihr nicht nur für die gemacht, das habt ihr für mich höchstpersönlich gemacht. Geben ist ein Liebesbeweis an Jesus. Deswegen bin ich echt begeistert, auch als Pastor sozusagen von der Gemeinde, von IJM, weil es eine Möglichkeit ist, ein Angebot ist, Gottes Auftrag sozusagen über eine Organisation auch zu leben, so in quasi in Koproduktion. Und wir haben noch mehr als nur Geld, wir haben Macht, wir haben Einfluss, wir haben eine Petition dabei, die an die UN geht. Bitte unterschreibt die nachher an unserem Tisch. Aber ich glaube, dass das Geld echt eine Riesenmacht ist, die wir haben. Und ich möchte euch ermutigen, sage ich ganz schmerzfrei und schamfrei, großzügig zu spenden, einmalig oder mit einem Dauerauftrag. Nochmal zum Abschluss, 30 Millionen könnten eine fette Überforderung sein. Sie sagen, Mensch, wer sind wir, die 600 Mitarbeiter, dass wir glauben, dass wir was machen können. 30 Millionen Sklaven, das ist eine Riesenüberforderung. Wer seid ihr Würzburger, dass ihr da irgendwie einen Unterschied machen könnt? Was mich da immer wieder ermutigt, ist unser Motto-Vers aus Jesaja 1, Vers 17. Da sagt Gott, lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Da heißt Gott sagt nicht, ihr müsst auf alles die Antwort wissen, ihr müsst die Welt retten. Nee, aber er sagt, lernt es. Lernt Gutes zu tun, versucht's, geht einen Schritt, seid unterwegs und dann bin ich mit euch. Wir müssen nicht auf alles die Antwort haben, aber unterwegs sein, ab und zu mal ein Licht anzumachen. Gott segne euch auf eure Reise. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.